Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 35. Folge des Generation Making Podcast. Mein Name ist Noah Price, ich bin Host des Podcasts und Gründer von Generation Making. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Frühauf. Stefan hat eine beeindruckende Karriere bei PwC gemacht, eine der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Heute ist Stefan COO und CFO von PwC Germany und COO von PwC Europe. Wir sprechen unter anderem über seinen Werdegang in der Beratung, Eigenschaften und Handlungsweisen, die ihm dabei geholfen haben, den Weg so gehen zu können, und seine Tipps an junge Menschen, die erfolgreich Karriere machen möchten. Ja, hi Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo Noah, schön, dass wir zusammen sind. Ich freue mich auch sehr.
Vielleicht, ich habe es jetzt im Intro schon mal gesagt, du bist heute der COO und CFO von PwC Germany und auch der COO von PwC Europe. Bevor wir vielleicht dazu kommen, was du heute machst, können wir mal da starten. Wie gingst du bei dir los? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu deiner Schulzeit, zu deiner Unizeit erzählen. Genau, wie ging's los?
Ja, sehr gerne. Also ich bin geboren im Jahre 1967 in Straubing in Bayern und habe dort aber, ich glaube, nur 5 Tage meines Lebens verbracht, weil mein Großvater Gynäkologe war und alle 4 Kinder meiner Mutter auf die Welt gebracht hat. Meine Eltern zu der Zeit aber schon in Offenbach am Main gelebt haben und ich insofern in Offenbach aufgewachsen bin, dort zur Schule gegangen bin, Abitur gemacht hat auf der Leibniz-Schule, dann nach dem Abitur eine Banklehre angefangen habe in Frankfurt am Main, dann ein Medizinstudium begonnen habe, da mein Vater Mediziner ist oder war und alle meine 3 älteren Geschwister auch Medizin studiert haben. Und ich so dachte, naja, also das liegt irgendwie in der Familie, muss man machen. Habe ich dann 3 Semester gemacht, bis ich festgestellt habe, Medizin ist so gar nichts für mich. Und habe dann gewechselt und bin in die Schweiz gegangen, nach Fribourg, um dort Betriebswirtschaft zu studieren, zweisprachig, Deutsch und Französisch. Das liegt an der Sprachgrenze zur französischsprachigen Schweiz. Und da konnte man das gut machen oder kann man wahrscheinlich auch heute noch gut machen. Und das war eine super Zeit.
War das mit einem gewissen Ziel schon vor Augen, dass du dich dann für dieses Studium entschieden hast? Oder war das einfach so, du wusstest, danach kannst du irgendwie viel machen?
Ja, also mich hat die Wirtschaft eigentlich schon immer interessiert, auch in der Schule schon. Und insofern war das letztlich der logische Weg. Es gab damals noch nicht so differenzierte Studiengänge, wie es das heute gibt, sondern es gab halt Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Und da war irgendwie klar, okay, wenn man in die Wirtschaft möchte, und das war dann nach dem Ausflug in die Medizin so für mich irgendwie der logische Schluss, dann BWL. Und ich hatte eben überlegt, wo und wie, und wollte eigentlich eine gewisse Auslandserfahrung haben, ohne den Kulturkreis jetzt völlig zu verlassen. Und hatte irrtümlich angenommen, dass die Schweizer, dass der Schweizer Kulturkreis ähnlich ist wie unserer. Insbesondere in der französischsprachigen Schweiz ist das nicht so. Und das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, weil in Fribourg ist es dann auch noch so, dass wenn man Hochdeutsch spricht, also jeder spricht Deutsch, aber wenn man Hochdeutsch spricht, dann wird man eindeutig als Deutscher erkannt und dann sprechen die Menschen plötzlich kein Deutsch mehr, sondern nur noch Französisch und stellen sich also so, als ob sie sich nicht verstehen. Wenn du auf der anderen Seite Französisch anfängst, was du ja im Zweifel auch nicht perfekt kannst, sprechen sie dann Deutsch mit dir. Also es war irgendwie so eine ganz amüsante Erfahrung, ehrlich gesagt.
Und wusstest du denn so, Karriere machen ist für dich auch ein Thema? Oder, also heute ist es ja so, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, ins Ausland geht, um da zu studieren, dann weiß man schon, okay, ich gehe jetzt irgendwie danach in die Beratung und ich möchte da jetzt erfolgreich Karriere machen. War das bei dir auch schon ein Thema? Oder?
Also ich habe mir ehrlich gesagt damals nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, wo ich ich bin heute 58 Jahre alt, wo ich dann irgendwann mal lande später in meinem Leben. Sondern es war erstmal das Interesse an dem Fachgebiet. Ich wollte das besser verstehen letztlich, wie die Wirtschaft auch zusammenhängt, wie die Dinge funktionieren, um das Handwerkszeug zu lernen, sozusagen. Okay. Das hat auch gut funktioniert. Die Uni Fribourg war und ist eine gute Uni, ohne zu den Top-Unis der Welt zu gehören, aber es ist eine gute, solide Ausbildung. Und es hat vor allem auch die Möglichkeit geboten, andere Fachrichtungen zumindest sich anzuhören. Also ich habe dann während des Studiums auch an der einen oder anderen Stelle mein Mathe reingehört. Statistik hat mich irgendwie sehr interessiert. Es gab Philosophiekurse und so weiter. Also es gab die Möglichkeit, relativ breit sich zumindest mal anzuhören, was andere so lernen. Und insofern war das eine gute Ausbildung. Karrieretechnisch, dass ich so wirklich einen sehr geraden Karriereweg noch dazu damals geplant hätte, kann ich nicht sagen, sondern da waren schon viele Irrungen und Wirrungen dabei.
Wie hast du es denn am Ende dann herausgefunden, was du machen möchtest?
Ja, ich bin dann also nach dem Studium wieder zurückgekommen ins Hessenlande, also nach Frankfurt, und habe dann angefangen bei PwC in der Wirtschaftsprüfung, also klassisch Prüfung, letztlich aus einem Zufall heraus, weil ich so ein bisschen gesucht habe, was willst du eigentlich machen? Und dann ein Freund meiner Schwester mir empfohlen hat, probier das doch mal, das ist ein guter Einstieg, da lernt man viel, weil man eben, und das stimmt, in vielen verschiedenen Unternehmen ist und dort die Fehler der anderen sozusagen sieht und daraus dann seine Lehren ziehen kann. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also ich habe in der Prüfung angefangen. Dann gab es erstmal 3 Wochen lang Basisschulung und danach wurden wir eben zu Kunden geschickt und haben so die Junior-Prüfungsschritte gemacht. Und ich fand das sensationell, weil ich das Gefühl hatte, dass ich zum Kunden geschickt werde, um Probleme zu lösen. Und das fand ich schon immer super spannend. Ich habe immer schon auch in der Jugend irgendwie gerne Probleme gelöst, gepuzzelt, Dinge gespielt, irgendwie so versucht zu verstehen, auch wie die Sachen funktionieren und wieso sie nicht mehr funktionieren. Und das ist eigentlich eine ganz gute Neugier, die man mitbringt, wenn man in einen beratenden Beruf geht. Und Wirtschaftsprüfung ist am Ende ein beratender Beruf, weil man dann beim Kunden Spaß daran findet, sozusagen die Probleme nicht nur zu identifizieren, sondern sich auch zu überlegen, wie könnte man die denn eigentlich lösen und wie könnte man da weitermachen. Das ist dann so auch der weitere Karriereweg. Also ich war dann in der Prüfung. Und in der Prüfung ist dann aber so, dass es nach 2 oder 3 Jahren sich wiederholt beim Kunden. Also obwohl man die Probleme identifiziert hat und obwohl man dem Kunden gesagt hat, wie er sie lösen kann, sind sie dann nächstes Jahr immer noch da und im nächsten Jahr immer noch da. Und es sind auch immer noch die gleichen Probleme. Und irgendwann war mir das zu repetitiv. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit, in einen anderen Bereich zu wechseln, Transaction Services, wo wir eben Kunden dabei geholfen haben, Transaktionen zu machen und sogenannte Due Diligence Dienstleistungen anzubieten. Das war dann eben nicht Prüfen im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung, sondern Prüfen sozusagen im Rahmen einer Unternehmenstransaktion. Okay. Und das war wirklich spannend, weil man immer so in einem 3-Monats-Rhythmus ein neues Geschäftsmodell kennengelernt hat und verstanden hat, wie Unternehmen eigentlich Geld verdienen. Und das war super spannend.
Und war das dann zu der Zeit auch schon so, dass du dich mit diesen Themen, die du spannend fandst, dann auch irgendwie privat in deiner Freizeit auseinandergesetzt hast? Was ja auch wieder heute so ein Thema ist. Jetzt gerade machen wir das ja auch im Podcast irgendwie aufnehmen. Heute, wenn man weiß, man möchte irgendwie, keine Ahnung, ins Investmentbanking, da hört man sich vorher möglichst viele Podcasts an von Investmentbankern. Hast du damals auch schon sowas in die Richtung gemacht, oder?
Also es war natürlich eine andere Zeit, ne? Und Podcasts in dem Sinn gab es jetzt auch noch nicht. Als ich zu prüfen angefangen habe, gab es auch noch keine Computer. Nur um mal die Situation zu beschreiben. Also wir haben mit Bleistift und Papier geprüft. Ich habe noch gelernt, unterschiedliche Haken zu machen, die unterschiedliche Aussagen hatten. Aber zu deiner Frage, ja, natürlich fängt man dann an, irgendwie sich auch privat mit den Themen auseinanderzusetzen. Also bei mir war das vor allem, ich habe früher die Zeitung, ich lese die FAZ, früher den Wirtschaftsteil von hinten gelesen, weil da war der Sport. Und ich habe dann angefangen, den Wirtschaftsteil von vorne zu lesen, weil ich plötzlich verstanden habe, wie die Dinge zusammengehören und das auch einfach spannend fand. Finde ich heute noch, ehrlich gesagt, gerade in so einem Fachgebiet, je besser man sich dann auskennt und die Verbindungen kennt, im Zweifel auch die handelnden Personen kennt, ist es einfach interessant, sich dann auch entsprechend damit zu beschäftigen, ja.
Okay, und nach deinem internen Wechsel bei PwC bist du dann dort geblieben oder gab es da noch mal einen Zwischenschritt?
Naja, also dann Transaction Services, da habe ich eigentlich den Großteil meiner Zeit verbracht. Ich bin dann 2006 zum Partner geworden, was in einer Firma wie PwC, also in der Partnerschaft, immer nochmal ein entscheidender Schritt ist. Da bist du dann eben selbstverantwortlich für das Geschäft, was du betreibst, für die Umsätze, die du machst, für die Kunden, die du betreust und kriegst halt eine andere Verantwortung sozusagen. Und ich habe dann danach, weil ich in 2006 einen sehr großen Carve-out betreut hatte, und dann hat mich einer der Käufer sozusagen gefragt, ob ich in diesem Carve-out nicht arbeiten möchte. Das war aber genau das Jahr, wo ich Partner geworden bin. Und insofern war da so ein bisschen die Entscheidung, sagen wir mal, schwierig. Und ich bin zu meinem Chef damals gegangen, habe gesagt, ich habe so dieses Angebot bekommen und eigentlich kann ich das nicht ablehnen und so. Und dann sagt er, ja, also was müssen wir denn machen, damit du bleibst? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich würde gerne den Bereich mit organisieren, in dem ich da arbeite, weil dieser Transaction Services Bereich, obwohl er dann irgendwie schon 6, 7, 8 Jahre existierte, war immer noch in so einer Art Startup-Modus, also nicht wirklich organisiert, sehr ad hoc, sehr viel, auch sehr intensive Arbeit, aber nicht wirklich strukturiert. Und daraufhin habe ich die Möglichkeit bekommen, eben diesen internen Bereich zu strukturieren und zu organisieren. Und das hat dann immer mehr zu auch internen Managementrollen geführt. Bin dann irgendwann 2, 3 Jahre später dazu gekommen, den Bereich auch zu leiten. Hab das dann ein paar Jahre lang gemacht und bin dann sozusagen in der PwC, in der Organisation, entsprechend aufgestiegen, habe dann den nächstgrößeren Bereich bekommen, um den zu organisieren, habe dann eine Rolle angenommen, die damals Transformation Officer hieß. Wir sind jetzt so im Jahr 2010, 2012, habe dann mitgeholfen, die Firma auf die neue Zeit, damals viel Digitalisierung und auch Veränderungen nach der Finanzkrise 2009 und so. Also da war viel Umwälzung. Bei uns im Netzwerk damals auch so eine Welle hin zur Globalisierung, also dass wir sehr viel enger zusammenarbeiten wollten. Und da war ich dann der deutsche Vertreter eine Zeit lang, bin dann im Jahr 2016 in das globale Leadership Team gekommen. Also PwC ist ein globales Netzwerk, was gemanagt wird, auch von einem globalen Team, aber in den Landesgesellschaften operativ bearbeitet wird. Es gibt dabei eben so einen relativ dünnen Layer, der versucht, dieses Netzwerk strategisch zusammenzuhalten. Und dort habe ich eine Rolle bekommen, die hieß damals auch Global Change Leader. Ging es wieder darum, das Netzwerk etwas agiler zu machen, moderner zu machen. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht, bis ich dann 2022 eben in meine jetzige Rolle gekommen bin, dann als eben COO einer Landesgesellschaft. An der Stelle jetzt Deutschland. Deutschland ist das drittgrößte Land im PwC-Netzwerk. Das mache ich jetzt seit 4 Jahren und mit großer Freude. Das Schöne ist bei so einer Position, dass jeden Tag was Neues passiert. Und man jeden Tag was lernen kann und es niemals langweilig wird. Also das ist mir irgendwie an der Stelle sehr wichtig.
Bevor wir jetzt nochmal gleich dazu kommen, was heute so wie sein Alltag aussieht. Lass uns nochmal kurz den Schritt zurückgehen zu deiner 2006, als du dann Partner geworden bist. Ein bisschen habe ich es jetzt schon gehört, du hast also auch die Verantwortung übernehmen wollen, hast das aktiv so vorgeschlagen, dass du das gerne übernehmen würdest. Gab es sonst noch irgendetwas, wie du dich vielleicht von den anderen, sage ich mal, differenziert hast, wie du es geschafft hast, dass du quasi dort aufgestiegen bist und nicht jemand anderes?
Ja, also ich glaube, was da mitgeholfen hat mit Sicherheit, ist diese Neugier, wie Dinge besser sein können. Und wenn man diesen Blick irgendwann mal entwickelt hat, dann hört er nicht mehr auf. Dann guckst du eben so dein eigenes Unternehmen an und deine eigenen Prozesse und sagst so, wieso ist das eigentlich so und kann das nicht besser oder anders sein? Also ich erinnere mich an eine Gegebenheit ganz am Anfang meiner Karriere. Da bin ich mal zur Materialausgabe gegangen. Das gab es damals noch, gab es eine Materialausgabe, wo man hingehen musste. Da stand ein Mensch hinter einer Theke und man musste den bitten um irgendwie den Stift oder den Block oder sonst was. Und ich wollte einen Eckspanner haben. Ein Eckspanner sind so zwei Kartondeckel mit so einem Gummizug an der Seite, wo man so Unterlagen reinlegen kann. Und da sagte der zu mir, nee, die gibt's nicht für, ich war damals Associate, die gibt's nicht für Associates, die gibt's nur für Sekretariate. Und das fand ich so irrwitzig, dass überhaupt jemand sich überlegt hat, so eine Regel aufzustellen, dass also ein Material für manchen gibt, für andere nicht und so. Und da ging das los, dass ich angefangen habe, über bestehende Dinge nachzudenken und diese zu hinterfragen, mir zu überlegen, wie man die eigentlich besser machen kann. Und wenn man dann mal auch Dinge besser gemacht hat, dann kriegt man so eine Motivation, das auch immer weiter zu treiben. Das merken dann andere natürlich auch. Dann fängt man an, darüber zu reden und sich über gegebene Zustände im Zweifel auch zu beschweren. Und in so einem Unternehmen, je länger und je lauter du dich beschwerst, desto wahrscheinlicher ist, dass du dann die Verantwortung bekommst, es richtiger zu machen. Und dann hast du halt auch die Verantwortung, es besser zu machen. Wenn du es dann machst, kommst du halt immer weiter. Also das ist so das, was da, glaube ich, zusammenhängt, dieses proaktiv Missstände ansprechen und aufräumen.
Und wie kann ich mir so dann dein Leben als frischgebackener Partner, sage ich mal, 2006 vorstellen? Wie sah so eine Woche aus? War das so, wie man sich vorstellt oder wie man ja manchmal so die Geschichten hört? Irgendwie morgens um 6 bis nachts um 23 Uhr oder wie war das?
Ja, also das ist schon intensiv, auf jeden Fall. Gerade so die 2-3 Jahre vor der Partnerschaft und vielleicht die ersten 3 Jahre dann als Jungpartner. Also erstmal sozusagen durch das Window zu schlüpfen, da müssen viele Dinge zusammenpassen. Das muss die richtige Zeit sein, man muss ein bisschen Glück haben, man muss den richtigen Business Case haben. Die anderen Partner, die sozusagen den Zugang in die Partnerschaft streng überwachen, müssen dich dann auch noch gut finden und so. Also da muss man schon auch durchaus ja Glück haben, glaube ich. Und dann die ersten Jahre in der Partnerschaft ist dann wieder so ein bisschen wie im Sandkasten. Also du musst dich dann halt anfangen zu beweisen, sowohl intern als auch vor allem extern bei deinen Kunden und musst eben Kunden finden, die bereit sind, dir relativ viel Geld zu bezahlen, dafür, dass du sie berätst. Auch wenn man da viel Erfahrung mitbringt und viel Wissen, ist das schon immer wieder mal spannend, vor jemandem zu stehen, der dann entscheiden muss, ob er dir viel Geld gibt, dafür, dass du jetzt die Zeit mit ihm verbringst oder nicht.
Gab es auch mal irgendwelche größeren Herausforderungen zu der Zeit oder so Rückschläge?
Ja, also natürlich, da geht auch immer wieder mal was schief. Also ich weiß nicht, jeden Pitch, den du verlierst, findest du erstmal blöd. Aber es ist auch, wenn du auf Projekten Dinge nicht so gelaufen sind, wie man sich das wünscht, wie der Kunde sich das wünscht, vielleicht verhält sich auch mal ein Kunde oder ein Mitarbeiter nicht so, wie man sich das wünscht. Also da gibt's schon beliebig viele Themen. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle ruhig und bedacht das Richtige zu tun. Und das ist das Gute in der Partnerschaft. Du hast immer jemanden, mit dem du dich bereden kannst. Du bist nicht alleine. Das hat mir schon sehr viel geholfen, muss ich sagen. Also im Team mit anderen Partnern, die mit der Zeit dann auch zu Freunden werden, sich wirklich auszutauschen und gemeinsam das Richtige zu tun, ist einfach einfacher, als wenn man das alleine machen muss.
War diese Partnerzeit, diese frische Partnerzeit, würdest du sagen, auch so die prägendste Zeit oder das, wo du am meisten so gelernt hast, mitnehmen konntest für heute?
Ja, ich glaube, wenn ich so zurückblicke, habe ich eigentlich immer was gelernt. Also ich bin jetzt fast 30 Jahre bei der Firma, länger, inzwischen 31. Die Lernkurven sind immer unterschiedlicher. Also ich habe ganz am Anfang sehr viel fachlich gelernt, sehr viel auch Selbstorganisation, Arbeitsweisen, Interaktion mit anderen Menschen, mit Kunden und so. Also so die ersten 3 bis 5 Jahre sind sehr, sehr intensiv. Dann fängt man auch an, also dann bist du etwas stabiler, bist nicht mehr so furchtbar nervös bei jedem Schritt und so, sondern weißt inzwischen, was du tust, auch was du kannst. Dann geht es auch darum, andere anzuleiten und andere mitzunehmen und dein Wissen entsprechend weiterzugeben. Das ist nochmal eine völlig andere Fähigkeit. Ja. Andere Menschen zu managen, im Zweifel auch zu was zu bringen, was sie vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Gibt es auch sehr unangenehme Situationen, sich auch mal zu trennen von einem Mitarbeiter, ist das erste Mal durchaus, kostet sehr viel Überwindung. Mit der Zeit lernt man das auch etwas besser und geht damit professioneller um. Aber also was ich versuche zu sagen ist, es gibt keinen Tag, in dem ich nicht irgendwas gelernt habe. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das muss man auch wollen, sich eben auch immer weiterzuentwickeln und weiter neue Dinge zu lernen, ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Ich glaube, heute noch wichtiger als zu meiner Zeit, ehrlich gesagt.
Ja. Und dieses Thema persönliche Entwicklung ist ja, also das eine ist ja das Fachliche, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, was man wahrscheinlich so im Job lernt, aber auch schon in der Uni. Und dann so diese sozialen Sachen, vielleicht so die Führungskultur irgendwie zu schärfen oder sowas. Hat das eine Rolle bei dir gespielt?
Ja, unbedingt. Ich glaube, also das gehört aus meiner Sicht heute zu einer Führungsperson auf jeden Fall dazu, dass man erstens offen ist für Feedback, was die Menschen einem hoffentlich geben. Und Feedback ist ein Geschenk. Also das kann ich nur jedem raten, auf Feedback positiv zu reagieren, auch wenn das Feedback inhaltlich kritisch ist. Mhm. Ja, wenn sich einer die Mühe macht, einen auf etwas hinzuweisen, was man besser machen kann, dann ist das ja eine zusätzliche Perspektive, die man selber so nicht einnehmen kann. Und das ist ein echtes Geschenk. Also zu lernen, Feedback als wirklichen Anstoß, wirklichen Hinweis zu nutzen und sich daran weiterzuentwickeln, ist ein ganz großer, auch mentaler Schritt, glaube ich, im Leben. Ist auch nicht so einfach, ja. Also wenn einem jemand sozusagen kritisiert, daraus was Positives ziehen, da muss man ja erstmal hinkommen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Also sich selber auch nicht zu ernst zu nehmen und nicht zu wichtig zu nehmen, gehört da, glaube ich, dazu. Weil das macht einen so nahbar, dass dann eben Leute sich auch in der Lage fühlen, sozusagen, dir Feedback zu geben. Und das ist wirklich wichtig. Also das verbunden, klar, mit einer Selbstreflexion in so einem Unternehmen wie PwC wird dir regelmäßig auch strukturiert gespiegelt, was du gut kannst, was du nicht gut kannst. Es gibt jedes Jahr Bewertungszyklen, wo relativ eindeutig Stärken und Schwächen benannt werden und auch Weiterbildungsangebote, insbesondere für die Schwächen, angeboten werden. Und das, wie gesagt, einfach positiv aufzunehmen, als eine Chance, sich auch als Individuum weiterzuentwickeln, das ist ja eine Bereitschaft. Und diese mitzubringen, hat mir zumindest in meinem Leben sehr geholfen, ja.
Ist das auch etwas, was du gerne so häufiger bei jungen Menschen sehen würdest? Oder gibt es generell etwas, was du gerne häufiger so in der Karrieregestaltung, sage ich mal, sehen würdest?
Naja, also ich kann nicht sagen, dass ich das bei jungen Menschen nicht sehe. Also so da finde ich die Frage ein bisschen. Und ich finde zum Beispiel dein Format ja ziemlich cool, weil das letztlich ja das ermöglicht, zumindest für Leute, die sich dafür interessieren.
Ja.
Und ich glaube, du kannst, das ist auch was ich gelernt habe, du kannst jemandem nur helfen, der sich auch helfen lassen will. Ja, you
ja.
can lead a horse to water, you can't make it drink. Und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man irgendwo mal merkt, dass man auch mit gut gemeinten Ratschlägen gegen die Wand läuft. Ja, okay, dann ist es halt so. Ja, die Leute müssen ihr Leben selber leben. Und du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Was ich mir bei der jungen Generation noch mehr wünschen würde, ist letztlich sich auch auf die eigenen Stärken verlassen. Also ich habe so den Eindruck, auch durch wahrscheinlich Social Media und so weiter, dass viele Menschen vorgeben, etwas zu können. Und wenn du dann tiefer reinbohrst, ist es manchmal ein bisschen dünn. Mhm. Und sich eher auf das zu besinnen, was man wirklich gut kann und das in den Vordergrund zu stellen, anstatt zu versuchen, überall irgendwie der Beste zu sein, das halte ich für nachhaltig erfolgsversprechend. Das ist nur, glaube ich, schwierig, weil durch Social Media man ja die ganze Zeit irgendwo auch so das Gefühl bekommt, dass man alles können muss und dass alle anderen alles können. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, wie man damit umgehen muss.
Ja, ich glaube, das ist eine große Frage, so das Herausfinden über, was liegt mir denn wirklich und was bilde ich mir nur ein, was mir liegt, weil ich mich irgendwie den Tag damit beschäftige. Da gibt's, hast du da irgendwas, wo du sagen willst, das könnte vielleicht dabei helfen, sich so ein bisschen von den äußeren Einflüssen irgendwie abzukoppeln?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man was findet, was einem Spaß macht. Weil wenn es einem Spaß macht, ist man gut, beziehungsweise meistens ist man gut in den Dingen, oder meistens machen einem die Dinge Spaß, in denen man dann auch gut ist. Also nicht irgendwie was zu versuchen, weil das Umfeld das meint oder die Eltern das meinen oder das irgendwie schick ist oder, sondern wirklich what's calling you? Also was ist das Ding, was dich wirklich tief berührt, dir Spaß macht, was du auch gut kannst, was vielleicht auch mal ein bisschen ab vom Mainstream liegt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die ihre Lebenszeit mit den Dingen verbringen, die sie wirklich erfüllen und in denen sie auch wirklich erfreut und spaßig an der Arbeit sind, dass die dann auch die Guten sind und das mit Überzeugung machen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie so sein Leben in der Arbeitswelt zu verbringen, in der Tätigkeit, die einem keinen Spaß macht. Und das ist natürlich leicht gesagt. Also mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Aber du fragst ja so ein bisschen danach, wie findet man das eigentlich heraus, ne? Und da kann ich nur empfehlen, am Anfang auch mal durchaus unterschiedliche Dinge probieren. Und das auch gar nicht als Fehler oder was einzustufen, sondern wirklich als Test. Ich glaube, wichtig ist dann nur, dass man eben, wenn man so ein paar Dinge mal ausprobiert hat, irgendwann dann auch an einem Thema dranbleibt. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Arbeit ist jetzt nicht jeden Tag immer nur Spaß, sondern manchmal ist es schon auch belastend und nervig und da muss man dann schon auch dranbleiben und sich durchbeißen.
Wenn du dir beim Hören von Podcasts manchmal denkst, das sind zwar alles gute Ratschläge, aber ich würde auch echt gerne mal eine Frage beantwortet bekommen, die genau meine Situation oder Struggles thematisiert, dann schau doch mal bei Generation Making vorbei. Dort hast du nämlich die Möglichkeit, deine Fragen und Anliegen mit unseren Experts zu teilen. Und daraus machen wir dann eine ganze Podcast-Folge, wo wir ganz nach dem Motto, was würdest du machen, die Themen aus der Community besprechen. Das Ganze ist kostenlos und selbstverständlich anonym. Also, wenn du gerne mal deine Frage von einem Experten beantwortet bekommen möchtest, dann schau doch mal bei generationmaking.de vorbei. Hattest du jemals, wenn du jetzt gerade sagst, das mit der Belastung, Zweifel, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, weil du dachtest irgendwie, pff, da muss ich jetzt hier noch mehr Verantwortung übernehmen oder gab es irgendwelche anderen Gründe?
Nee, also vor der Verantwortung habe ich mich nie gescheut. Das fand ich eigentlich immer gut, weil ich auch vorher so ein bisschen geschildert, ich hatte immer den Eindruck, dass wenn ich es mache, es irgendwie dann auch besser wird oder zumindest für mich besser wird, was auch häufig richtig war. Aber ich bin trotzdem mal für 2 Jahre aus PwC rausgegangen. Das war so in der Dotcom-Zeit. da war irgendwie so um die Jahrtausendwende, es war ja so, dass irgendwie alle meine Freunde in der Dotcom-Phase erfolgreich waren und ich so als junger Manager so im PwC hing und dachte mir, wieso prüfst du eigentlich die Arbeit von anderen Menschen oder wieso hilfst du anderen Menschen bei Unternehmenstransaktionen und wieso machst du das eigentlich nicht selber? Und zu dem Zeitpunkt war zusätzlich der Merger zwischen damals PW und Coopers & Lybrand zu dem, was heute PwC ist. Und das war ein bisschen eine schwierige Phase in der Unternehmenskultur und auch in meinem direkten Arbeitsumfeld. Und ich bin damals dann rausgegangen und habe 1,5 Jahre in einer M&A-Boutique gearbeitet, mittelständisches Unternehmen. Das hat nur dann auch überhaupt nicht funktioniert. Also da habe ich dann sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich nicht meins ist. Weil, also was interessant ist bei so einem Unternehmen wie PwC, das sieht von außen nochmal sehr viel besser aus als von innen. Also wenn man innen in so einem Unternehmen ist, dann siehst du so die ganzen Dinge, die irgendwie noch besser werden könnten und was noch irgendwie schöner sein könnte. Wenn du dann mal draußen bist, merkst du, wie gut das eigentlich ist und wie gut die Abläufe dort sind und wie professionell das alles ist, was ja jetzt nicht überall so ist. Und ich habe dann relativ schnell für mich entschieden, dass PwC dann doch die bessere Übung ist.
Ja, du hast dich ja dann, also ich glaube, jetzt heute bist du ja schon seit fast 12 Jahren bei PwC.
Jetzt wieder, also ich bin dann 2002 wieder zurückgekommen. Also ich bin jetzt schon wieder 24 Jahre zurück.
Wahnsinn. Also du hast ja vorhin schon mal grob beschrieben, wie du dich dann oder was die folgenden Stellen waren nach deinem Wiedereinstieg und wie es zu deiner heutigen Position kam. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen näher darauf eingehen, wie es jetzt dazu kam, dass du diese Verantwortung übernehmen konntest. Und dann, wie kann ich mir so einen Tag vorstellen mit diesen Aufgabenbereichen oder mit diesen Verantwortungsbereichen eher?
Ja, also in die heutige Rolle bin ich gekommen dadurch, dass ich mit der Petra Justenhofen, die unsere heutige TSP ist, ins Gespräch gekommen bin. Und wir wählen unseren Chef. Also die Partner wählen alle 4 Jahre ihren TSP, den Territory Senior Partner. Und die Petra hat sich eben 2022 zur Wahl gestellt und wurde gewählt. Und in dieser Kandidatur hat sie praktisch ein Team mit vorgestellt und hatte mich vorher gefragt, ob ich mit ihr in dem Team sein möchte und eben die Rolle des COO übernehmen möchte. Mhm. Ich war davor in der globalen Rolle und hatte dort gerade ein Projekt beendet, war also so an einem ganz natürlichen eigentlich Schritt, mir sowieso zu überlegen, was der nächste Schritt sein sollte. Und insofern kam das mir sehr gelegen. Und ja, sie wurde dann gewählt. Und seitdem mache ich die Rolle des COO. Das ist jetzt eine Rolle, die mir sehr liegt. Ich habe das vorher beschrieben. Bin verantwortlich hier für die Operations, also wirklich für die Arbeitsabläufe, für die Prozesse, für die interne Organisation. Das ist in Deutschland ein Unternehmen mit 15.000 Menschen. Oh. Und da passieren jeden Tag irgendwelche Dinge und das macht es interessant. Das macht es auch anstrengend, weil nicht alle Dinge, die passieren, sind immer nur positiv, sondern da geht schon auch eine ganze Menge schief. Mhm. Und dort immer wieder mitwirken zu können, das Unternehmen noch besser zu machen und es noch einfacher zu machen, mit und für PwC zu arbeiten, das motiviert mich sehr. Das macht viel Spaß und deswegen freue ich mich eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme.
Und was sind so alltägliche Themen, die auf deinem Tisch liegen? Gibt es da irgendwie zum Beispiel, du hast jeden Montag irgendwie ein Meeting mit dem C-Level oder gibt es da irgendwelche Sachen, die in der Routine anfallen?
Ja, also es gibt natürlich ein paar konkrete Routineaufgaben. Erstmal gibt es so eine Jahresuhr, wenn du so möchtest, bei so einem Unternehmen. Also unser Geschäftsjahr läuft von Juli bis Juni, also von Sommer bis Sommer. Und das determiniert ziemlich genau, wann so welche Dinge anfallen. Also wir sind jetzt so April, Mai gerade dabei, das Budget fürs nächste Jahr zu machen. Das ist so der Plan. Was nehmen wir uns als Unternehmen eigentlich vor? Da musst du die verschiedenen Unternehmensbereiche gut verstehen und die strategischen Überlegungen, die wir haben, in einen Plan überführen, also in eine Zahlenwelt überführen. Das hat dann wieder Auswirkungen auf alle möglichen Folgeprozesse. Also bei uns ist es vor allem die Mitarbeiter, die wir haben. Wenn wir jetzt planen, wir wollen 10% mehr Umsatz machen, dann brauchen wir in der Regel auch mehr Mitarbeiter, um diesen Umsatz eben auch überhaupt leisten zu können, weil letztlich verkaufen wir die Arbeitskraft unserer Mitarbeitenden. Ja. Und die musst du dann einstellen, die musst du bezahlen, das ist dann wieder ein Kostenfaktor. Du willst nicht zu viel einstellen, du willst nicht zu wenig einstellen, du willst sie an die richtigen Stelle einstellen, mit der richtigen Vorbildung und, und. Und dieses alles durchzudiskutieren, das machen wir im Moment. Da kommt dann, wie gesagt, ein Budget raus, was dann für das nächste Jahr die Ziele vorgibt. Diese Ziele werden dann runtergebrochen bei uns auf 700 Partner. Die 700 Partner führen so jeweils ihr eigenes Geschäft, was dann zusammen das Gebilde von PwC ausmacht. Und dann wird so quartalsweise immer wieder nachjustiert und geschaut, wo stehen wir eigentlich in der Entwicklung dieses Plans. Du musst üblicherweise Investitionen setzen, um den Plan auch zu erreichen, also in gewisse neue Gebiete zu investieren. Im Moment ist bei uns die große Frage, was macht eigentlich die KI mit unserem Geschäftsmodell? Ja. Was macht das mit der Personalkapazität, die wir haben im Moment? Wie verkaufen wir das eigentlich an unseren Kunden zukünftig? Und. Und dann ist PwC eben eingebettet in das globale Netzwerk PwC und sich dort international abzustimmen, was können wir zusammen machen, wo können wir zusammen investieren, aber auch worauf müssen wir achten, welche Kunden sind wichtig, abstimmen sozusagen im internationalen Netzwerk, das liegt auch in meinem Verantwortungsbereich und das immer wieder durchs Jahr hinweg durchzuarbeiten, das bestimmt so die Tagesabläufe. So. Und dann hast du natürlich, wenn ich so auf die Woche gucke oder den Monat, habe ich eine ganze Reihe von Direct Reports, die also gewisse Verantwortungsbereiche dann wieder in meinem Aufgabengebiet im operativen verantworten, mit dem man sich abstimmen muss. Da hast du jour fix, entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich, wo einfach Informationsfluss stattfindet, beziehungsweise Entscheidungen getroffen werden, je nach Sachlage, was da halt so ansteht. Und dann kommt immer irgendwas Wichtiges, was plötzlich nicht mehr in den Tag passt, was eben schnell geklärt werden muss. Dann gibt's Kunden, Lieferanten, dann gibt's Verhandlungen. Also da wird einem nicht langweilig.
Ja, spannend. Jetzt hast du auch schon zwei Themen angesprochen, über die ich auch noch gerne sprechen würde, nämlich das Thema Personal und das Thema KI. Vielleicht erstmal zu dem Thema Personal. Wir haben ja jetzt vor allem viele junge Zuhörer hier und wir wissen ja, dass viele davon bestimmt auch PwC als sehr spannenden Arbeitgeber empfinden. Gibt es da so aus deiner Laufbahn oder aus deiner jetzigen Position so ein paar Tipps oder Insights, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man heute bei PwC durchstarten möchte?
Ja, also ich habe das vorhin gesagt. Wenn man was macht, was einem Spaß macht, ist man meistens gut und das sollte man dann auch finden. Und wenn das was ist, was bei PwC stattfindet, dann wollen wir die Leute gerne. Wenn die Kollegen jetzt im Zweifel schon bei PwC sind, dann würde ich sagen, so gut es geht, authentisch gute Arbeit leisten. Authentisch ist deswegen wichtig, weil man dann wiederum belastbar ist und für sich individuell das Richtige tut. Also sich nicht verstellen und sich nicht verstellen müssen, ist, glaube ich, wichtig. Wir sind bei PwC sehr darauf bedacht, eine sehr offene Unternehmenskultur zu haben, auch in alle möglichen Richtungen, eben um ein Umfeld zu schaffen, wo jeder angstfrei und frei sein Bestes geben kann. Und wenn das passt, dann einfach das dann auch so machen. Mit der eigenen Meinung nicht hinterm Berg halten, vielleicht auch nicht zu jedem irgendwie was seinen Senf dazugeben müssen, aber dort, wo man glaubt, einen Beitrag leisten zu können, wirklich das auch machen. Sich auch hervortun, durchaus die eigene Intelligenz auch im Sinne des Unternehmens entsprechend einsetzen und sich einbringen. dann das, was ich vorhin gesagt habe, durchaus selbstreflektiert sein, offen sein für Feedback. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute einem erstmal was Gutes wollen und einem auch helfen wollen. Und das auch offen anzunehmen und auch zurückzugeben. Also in einem Unternehmen wie PwC, aber ich glaube eigentlich in jedem Unternehmen, ist es wichtig, sich auch in dem sozialen Gefüge irgendwie zurechtzufinden. Und da ist es immer gut, erstmal die Hand auszustrecken. Also immer erstmal schon auch auf die anderen zuzugehen und offen zu sein und nicht derjenige zu sein, der sich vielleicht eben nicht richtig verhält, sondern sich richtig zu verhalten. Es stößt meistens auf Gegenliebe.
Dieses, was du jetzt gerade ansprichst, diese offene Kultur, das authentische Verhalten. Ich habe das Gefühl, also ich verfolge euch ja auch jetzt, bei mir ist es ja normal mit Instagram, dass man da immer mal die Storys sieht. Bist du auch involviert in die Kommunikation so nach außen? Das ist ja wahrscheinlich auch so ein großes Thema, dass ihr dann diese Top-Talente für euch gewinnt. Bist du da irgendwie involviert? Hast du da irgendwie Themen?
Also da haben wir natürlich Bereiche und Abteilungen für, die das machen. Mich würde das Feedback mal interessieren, weil ich finde es an der einen oder anderen Stelle, zumindest für meine Generation, ein bisschen gekünstelt. Okay. Kann mir aber vorstellen, dass das ja ganz hilfreich ist, wenn die Leute von ihrem Arbeitsalltag sprechen und so.
Gut. Also ich finde es sehr spannend. Also ich muss sagen, von all den Beratungen, denen ich so folge, finde ich tatsächlich euren Account am besten gemanagt. Also finde ich jetzt persönlich für mich am ansprechendsten. Würde ich mich da jetzt entscheiden müssen, würde ich mich bei euch bewerben, sage ich mal so.
Wunderbar, das Feedback gebe ich gerne weiter. Also ja, das ist natürlich in der heutigen Welt auch was anderes, ne? Also früher haben wir irgendwie eine Anzeige im Handelsblatt geschaltet. Das lockt heute keinen mehr hinterm Ofen hervor. Da musst du schon etwas kreativer sein und auch mehr Geld investieren. Also für uns ist der Arbeitsmarkt, insbesondere auch der Hochschulabsolventenmarkt, durchaus ein sehr wichtiger Markt, weil wir weiterhin über 1.000 Mitarbeitende in Deutschland einstellen jedes Jahr. Okay. Und dort eben die richtigen zu finden, idealerweise die besten zu finden, ist wichtig für uns und ist ein echtes Investment in die Zukunft. Und deswegen geben wir uns an der Stelle durchaus auch Mühe oder versuchen das.
Was ich mir total schwierig vorstelle, ist, so die Balance zu halten zwischen, wir möchten die jungen Leute ansprechen versus auch Kunden sehen unsere Posts und dass man da nicht zu locker wird, aber auch nicht zu versteift, das stelle ich mir schwierig vor. Deswegen auch die Frage, ob es da irgendwelche Abstimmungsprozesse oder so gibt, wenn es um solche Posts geht.
Naja, also die Kunden werden ja auch jünger, so ist das nicht. Ja. Die verstehen das auch und die wissen auch, wie der Arbeitsmarkt funktioniert. Es gibt schon auch mal Posts, wo du Feedback bekommst vom Kunden. Und es gibt auch unpassende Posts, muss man auch ganz klar sagen. Ja, also das ist wie im realen Leben, passieren natürlich auch Fehler in den Social Medias. Ich glaube, wichtig ist dann an der Stelle, wie man darauf reagiert. Ne? Also dass man erstens erklärt, wieso wir gewisse Dinge und Werte hochhalten. Auch so, dass zum Beispiel nicht jede Aussage jedem passt. Also wir sind beispielsweise vergleichsweise offen, glaube ich, auch in der Unternehmenskultur. Da kriegst du schon auch immer wieder mal Feedback nach dem Motto, muss das denn sein? Und das halten wir aber für wichtig und richtig. Und insofern stehen wir dann auch dazu. Also das ist schon, aber natürlich, es ist eine Gratwanderung, ne? Du musst dich irgendwo positionieren, musst dann aber auch für deine Werte stehen, musst sie erklären und musst sie dann aber auch hochhalten, auch durchaus im Gegenwind.
Ja. Würdest du sagen, es gibt bei euch auch Bereiche, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie an der Top-Uni sind oder so, vielleicht gerade Social Media Marketing, gibt es da irgendwas, wo man bei euch auch ohne, sage ich mal, Top-Qualifikation einsteigen kann oder ist das schon eher sonst schwer?
Nee, also das ist schon ein sehr buntes Unternehmen und wir haben auch viele Funktionen, wo du sozusagen nicht den allerbesten Hochschulabschluss brauchst, sondern wo du im Prinzip mit Leidenschaft und guter Fachkenntnis in deinem Bereich durchaus auch Karriere machen kannst. Okay. Das sind dann meistens eher die unterstützenden Funktionen, weil das, was wir beim Kunden verkaufen, das ist schon üblicherweise Exzellenz, wo wir auch darauf achten, sozusagen die Besten zu bekommen und dann auch regelmäßig weiterzubilden, und viel Geld investieren in die Arbeitskraft sozusagen. Ja. PwC ist ein Ausbildungsbetrieb, das muss einem klar sein. Ja? Also wir versuchen, die sehr guten Hochschulabsolventen zu nehmen und diese entsprechend weiterzubilden, damit sie beim Kunden, dem Kunden einen Mehrwert geben können. Weil nur dafür ist der Kunde dann am Ende bereit zu bezahlen. Das verändert sich gerade so ein bisschen. Das ist ja das Thema auch künstliche Intelligenz und wie Technologie da mitspielt und so weiter. Weil das, was früher ausschlaggebend war, gute Fachkenntnisse, sagen wir mal im Steuerberatungsbereich oder im Unternehmensberatungsbereich oder auch in der Wirtschaftsprüfung, das ist heute etwas einfacher aus der Maschine zu beziehen. Also da irgendwie die Fachkenntnis an die inhaltliche das Fachknow-how ranzukommen, ist deutlich einfacher geworden und deswegen ist der Anspruch auch an unsere Leute durchaus gestiegen, weil sie neben der Fachkenntnis eben auch die Lösungskompetenz mitbringen müssen und im Zweifel das Technologie-Know-how, um die Dinge heute ganz anders beim Kunden auch zu verankern. Und da kommen dann wieder andere Fachkenntnisse mit ins Spiel, die man eben kombiniert in einem Team zu dem Kunden bringen muss. Und da gibt es dann durchaus Karrieremöglichkeiten auch für andere Ausbildungswege, wenn du so möchtest. Also insbesondere jetzt über Technologie, aber auch über Anwendung von Technologie, Design Thinking und ich weiß nicht was. Das sind dann nicht mehr unsere klassischen Ausbildungswege, sondern da haben wir eben verstärkt auf der einen Seite die MINT-Berufe, also Mathematik, Ingenieurwesen, Technologie, im Zweifel auch Naturwissenschaften und so, die man jetzt erstmal nicht in einem Beratungsunternehmen vermuten würde, die aber einfach Skillsets mitbringen, die in der heutigen Welt für uns extrem wichtig geworden sind. Und dann aber auch der Umgang mit Technologien und wie ich Kunden und auch Mitarbeiter dazu bringe, sich mit neuen Lösungen auseinanderzusetzen und mit Technologien ja auch umzugehen und so diese Hemmschwellen wegzunehmen. Da hast du ganz andere Fähigkeiten, die du mitbringen musst. Und insofern ist das Spektrum durchaus breit.
Okay, dann kann er jetzt nichts mehr einen aufhalten, ab zur Bewerbung bei PwC. Vielleicht, wir hatten es jetzt schon zwei, drei Mal KI. Welche Rolle spielt das so in deiner Arbeit? Hast du schon alltägliche Berührungspunkte mit der künstlichen Intelligenz?
Ja, sehr viele und sehr gerne. Ich habe es vorhin gesagt, ich löse gerne Probleme. Und dafür ist die KI gemacht. Also ich finde, sowohl in meinem Privatleben hat es mein Leben sehr verändert, sehr erleichtert. Ich hatte einen Aha-Moment, als ich irgendwie handwerklich einen Rollladen repariert habe und mir ChatGPT übers Foto ein Ersatzteil gefunden hat, was es irgendwie schon 20 Jahre nicht mehr auf dem Markt gab. Und ich so gemerkt habe, oh, das ist ja jetzt nun mal wirklich was, was du auch im Privatleben gut nutzen kannst. Und das ist jetzt irgendwie schon 3 Jahre her. Also die Antwort ist ja, sehr viel an eigentlich allen meinen Tätigkeiten, sowieso Routinetätigkeiten, versuche ich immer auch drüber nachzudenken, wie kann mir die KI die Arbeit entweder abnehmen oder erleichtern oder beschleunigen. Und mein Arbeiten ist heute schon anders, als es das noch vor einem Jahr oder zwei war. Das ist aber auch was, worauf man sich einlassen muss. Und wo man auch nochmal lernen muss. Und ich habe es vorhin gesagt, ich bin jetzt 58 Jahre alt. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwann mal sozusagen nicht mehr lernen muss. Aber das Gegenteil ist der Fall. Im Gegenteil. Ich darf jeden Tag lernen und mein Leben wird dadurch auch durchaus besser und einfacher. Aber wie gesagt, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Und ich bin auch jemand, der gerne frickelt und ausprobiert und Sachen testet. Und durchaus auch spielerisch an so Dinge rangeht. Für uns ist es als Unternehmen wirklich wichtig, dass wir als Organisation lernen, mit der KI umzugehen. Und das bedeutet jeder Einzelne, und lernen kann ich nicht delegieren. Das muss jeder Einzelne für sich übernehmen. Und unser US-TSP hat gerade ein sehr beachtetes Interview gegeben, wo es heißt, also wenn du nicht lernst, mit der KI umzugehen, bist du bei PwC falsch. So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber das zeigt schon, wohin der Trend geht und was wir auch von unseren Mitarbeitenden erwarten. Also wirklich das als Handwerkszeug zu nutzen und es bedienen zu können, wird, glaube ich, eine notwendige Voraussetzung werden. Und für uns dann als Organisation wirklich unsere Dienstleistung, den Service, den wir erbringen, an unsere Kunden eben zukünftig mit KI zu erbringen oder vielleicht durch KI zu erbringen, wird immer wichtiger nach vorne. Und daran arbeiten wir auch sehr intensiv. Also wie bringen wir das Wissen, was sich heute in den Köpfen unserer Mitarbeitenden befindet, eigentlich in die Technologie, damit unsere Kunden das auch 24/7 zur Verfügung haben. Das ist so der Schritt, an dem wir gerade arbeiten und wie wir das dann auch noch monetarisieren und dazu bringen, dass unsere Kunden idealerweise genauso viel Geld dafür bezahlen. Das sind so die Fragen, die uns sehr intensiv bewegen gerade.
Sind das auch so Sachen, vielleicht, wir hatten ja gerade schon mal das Thema, was können junge Menschen tun, um irgendwie sich für PwC interessant zu machen? Jetzt die Future of Work mit KI, ist das auch etwas, was gerade junge Leute irgendwie tun sollten, sich da mit KI möglichst anfreunden? Oder ist das etwas, wo du sagst, wenn man, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass man das tun, was einem Spaß macht und das, wofür man irgendwie brennt. Aber wenn man jetzt überhaupt nicht technisch affin ist, kann man das dann einfach, sage ich mal, ignorieren oder sollte man sich da schon irgendwie mit beschäftigen?
Also ich glaube, völlig ignorieren kann man es nicht mehr. Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil nicht nur bei PwC wird das, glaube ich, eine Grundvoraussetzung sein. Und also zu meiner Zeit war es wichtig, dass man Excel konnte, wenn man aus dem Studium gekommen ist. Ich glaube, heute ist es schon wichtig, dass man die Grundtools und die Grundlogiken sozusagen beherrscht. Das dann anzuwenden auf echte Business-Probleme und daraus sozusagen solide, idealerweise skalierbare Lösungen zu schaffen, das unterscheidet dann vielleicht noch die Highflyer von den normalen. Also je besser man die Technologie auf wirkliche, reale Probleme anwenden kann und ja, letztlich das Abstraktionsvermögen mitbringt, theoretisches Wissen in praktische Lösungen zu übersetzen, desto erfolgreicher wird man, glaube ich, sein in der Zukunft.
Was ja, glaube ich, auch so ein Thema ist dabei ist, wo viele irgendwie Angst haben, was man ja heute auch teilweise schon spürt, dass diese Entry-Level-Jobs irgendwie, wo man eigentlich anfangen würde, halt wegfallen, weil die bald dann automatisiert werden können. Hast du da irgendeine Meinung zu, sage ich mal, oder was du dazu sagen kannst?
Ja, also natürlich habe ich da irgendwie auch intensive persönliche Berührungspunkte. Ich habe zwei Kinder, 25 und 22, und die stehen ganz konkret vor dem Thema, was mache ich denn jetzt eigentlich zukünftig und wie bin ich denn weiterhin attraktiv auch im Arbeitsmarkt? Denen, und das würde ich jedem sagen in dem Alter, würde ich erstmal versuchen, die Angst zu nehmen. Also es ist schon auch so, dass wir weiterhin gute Leute suchen und zwar auch sehr intensiv gute Leute suchen. Natürlich überlegen wir uns, wie viele wir eigentlich zukünftig noch brauchen und vor allem mit welchen Skills. Und ich hatte es eben schon gesagt. Also ich glaube, sich mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen und dort wirklich zu wissen, wie ich es auch in meinem täglichen Leben nutzen kann und einbauen kann in die Art und Weise, wie ich Probleme löse. Das ist schon eine notwendige Grundvoraussetzung und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Das erwarten wir heute einfach und das erwartet, glaube ich, also mindestens die Wirtschaft als Arbeitgeber heute unbedingt. Das heißt noch nicht, dass jetzt alles immer mit KI und schon gar nicht perfekt funktioniert. Aber sich zumindest darauf einzulassen und es auch als positive Möglichkeit wahrzunehmen, macht dann, glaube ich, das Leben schon einfacher nach vorne und macht dann eben auch attraktiver am Arbeitsmarkt. So, und dann einfach ausprobieren, ja, und Dinge wiederum testen. Da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Was zu finden, was einem dann Spaß macht, wo man dann gut ist, ein Fachgebiet zu finden, was einem Spaß macht. Das ist ja auch so, die KI ist ja überall. Das ist ja nicht so, dass es irgendwo eine spezielle Fachrichtung gibt. Und es muss auch nicht jeder, der Quantenphysiker werden, der die KI bis ins Letzte verstanden und durchdacht hat. Aber als Anwender damit umgehen zu können, das würde ich schon sehr deutlich empfehlen.
Okay. Also jetzt haben wir viel von dir, von deinen Denkweisen, von deinen alltäglichen Sachen, mit denen du dich so beschäftigen musst. Über KI haben wir gesprochen. Gibt es auch noch etwas Persönliches, was du so vielleicht zum Ausgleich nutzt, neben diesen ganzen Themen, mit denen du dich so in deinem Beruf dann beschäftigst? Vielleicht irgendwas, ja, so wie Sport oder so?
Ja, ich versuche Sport zu machen. Ich habe einen Peloton zu Hause, fahre eigentlich fast jeden Tag eine halbe Stunde. Okay. Ich habe einen Personal Trainer, mache Fitness einmal die Woche eine Stunde. Dennoch merke ich, dass in meinem Alter das sehr, sehr anstrengend wird. Also da kann ich eigentlich nur empfehlen, dabei bleiben als junger Mensch. Insbesondere, wenn ihr heute sportlich seid, glaubt nicht, dass das von selbst kommt, sondern da regelmäßig dabei zu bleiben und wiederum irgendwas zu finden, was einem Spaß macht, dann bleibt man nämlich auch dabei. Das ist wichtig. Und dann vor allem, wir haben vorhin über meine Jungpartnerzeit gesprochen. Das ist so ein bisschen die Rush-Hour des Lebens. Ja? Also da kommt dann alles zusammen, da kommt dann im Zweifel noch Familie zusammen, junge Kinder, und dann bleibt so die Eigenwahrnehmung ein bisschen auf der Strecke, weil man irgendwie zu viele andere Prioritäten hat. Und da ist es gut, wenn man, gerade jetzt, wenn wir beim Sport sind, was hat, was man einfach Spaß macht und einen Ausgleich bietet und was man dann eben in der Zeit vielleicht auch einfach weitermacht. Ansonsten, ich lese gerne und viel. Das finde ich gut, finde ich auch gut als Anregung. Und ich habe was, was vielleicht ein bisschen altersuntypisch ist. Ich spiele Computerspiele. Also ich spiele League of Legends, leider nicht so gut, wie ich gerne wäre. Aber das ist für mich sehr gut, um meinen Kopf abzuschalten, weil ich da so schlecht bin, dass ich mich so drauf konzentrieren muss, dass ich an nichts anderes denken kann.
Mega. Ja, spannend. Also vielen Dank schon mal bis hierher. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich glaube, es gab sehr viele gute Ratschläge. Die letzte Frage ist immer dieselbe, falls ich etwas vergessen habe oder du noch etwas hast, was du mit uns teilen möchtest. Gibt es noch weitere Tipps an die jungen Menschen, die uns hier heute zuhören und die gerne erfolgreich Karriere machen möchten?
Ja, ich weiß nicht, ob es hilft, erfolgreich Karriere zu machen, aber wichtig ist, das Leben zu genießen. Es ist sehr viel kürzer, als man so denkt. Und wie gesagt, ich bin jetzt also 58 und da guckt man dann schon mal so ein bisschen zurück und sagt sich, ja, wie gut war es denn jetzt eigentlich? Ich kann zum Glück sagen, es war sehr gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es macht mir auch weiterhin sehr viel Spaß. Es war durchaus mit Höhen und Tiefen versehen, auch das gehört, glaube ich, zum Leben dazu. Und die Phasen auch für sich immer wieder bewusst reflektieren und daraus auch seine Lehren ziehen, ist, glaube ich, wichtig und hilfreich. Und dann eine andere Sache ist auch noch wichtig, glaube ich, genug zu haben. Also sowohl monetär als auch vielleicht vom Erfolg, als auch vielleicht von sonstigen Dingen, die einem wichtig sind im Leben. Also Zielstrebigkeit ist schon wichtig und Leidenschaft ist wichtig und Ehrgeiz ist auch wichtig. Aber nichts zu übertreiben, sondern auch mal zu sagen, ich habe genug, ist durchaus hilfreich im Leben.
Toll. Ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und für die ganzen Einblicke. Ich fand es sehr spannend und ich bin sicher, dass Sie heute alle einiges mitnehmen konnten.
Wunderbar. Ich danke dir, Noah. Hat Spaß gemacht und vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir. Ciao.